Einen schönen guten Morgen auch von meiner Seite. Ich glaube, wir kennen alle Situationen oder auch Menschen, in denen wir uns denken, da ist Hopfen und Malz verloren. Du hast vielleicht irgendein Projekt auf der Arbeit oder im Privatleben und du machst und tust, aber du arbeitest gegen Windmühlen. Du ackerst, aber es bewegt sich einfach nichts vorwärts. Und viele von uns, die diese Erfahrung kennen, die wissen, dass es äußerst frustrierend und man resigniert ganz schnell. Oder aber vielleicht noch frustrierender kann es sein, wenn du mit Menschen zu tun hast, die zwei große Schlagworte über ihr Leben geschrieben haben, sagen das wahrscheinlich so, aber im Prinzip sind die großen Schlagworte Stillstand und Widerstand. Ja? Und das kennzeichnet ihr Leben und du investierst dich in sie hinein und machst und tust, aber anstatt Anzeichen von Fortschritt zu sehen, kommst du immer wieder auf den Boden der Tatsachen und merkst, also es bringt einfach nichts. Ich kann mir ein Bein ausreißen, aber es geht nichts vorwärts. Und dann kommen so allgemein bekannte Sätze in unseren Kopf, wie das Maß ist absolut voll oder die Grenze ist wirklich mehr als ausgereizt oder meine Geduld ist echt am Ende. Und das kennen wir alle und das kann unter Umständen so weit gehen, dass wir sagen, das ist wirklich ein hoffnungsloser Fall. Genau das musste Gott über Jahrhunderte hinweg immer und immer wieder in Bezug auf sein Volk Israel feststellen. Er macht und tut, er investiert, er wirbt um sie, er erbarmt sich über sie wieder und wieder, aber gefühlt geht es nicht vorwärts, sondern immer wieder zwei Schritte zurück. Und die Frage, die sich irgendwann stellt, ist, wann ist der Zenit wirklich überschritten? Wie wird Gott mit diesem scheinbar hoffnungslosen Fall Israel weiter verfahren? Genau darum geht es in Römer 11. Was passiert mit Israel? Was ist mit Israel? Darum dreht sich Römer 11 und unsere nächsten Sonntage. Und heute steigen wir ein in Römer 11, die ersten 10 Verse. Und wir tun das unter diesem Titel Ein hoffnungsloser Fall? Fragezeichen, das Fallbeispiel Israel. Und es geht heute Morgen nicht um politisches Israel, ja, nicht, dass wir da falsche Erwartungen haben, sondern es geht um die geistliche Frage für Israel. Und wir wollen nun nicht heute Morgen einfach nur nach Israel schauen und denken, ja, also das ist aber wirklich ein hoffnungsloser Fall, so, und dann schauen wir von oben herab auf sie, sondern wir wollen gleichzeitig verstehen, dass ich, hoffnungsloser Fall, der Gottes Geduld schon so oft auf die Probe gestellt hat und mehr als ausgereizt hat, unter dem Vorzeichen der Gnade allein bestehen kann. Lesen wir zusammen Römer 11, die Verse 1 bis 10. Römer 11, Vers 1 bis 10. Ich sage nun, hat Gott etwa sein Volk verstoßen? Auf keinen Fall. Denn auch ich bin ein Israelit aus der Nachkommenschaft Abrahams vom Stamm Benjamin. Gott hat sein Volk nicht verstoßen, das er vorher erkannt hat. Oder wisst ihr nicht, was die Schrift bei Elia sagt? Wie er vor Gott auftritt gegen Israel, Herr, sie haben deine Propheten getötet, deine Altäre niedergerissen und ich allein bin übrig geblieben und sie trachten nach meinem Leben. Aber was sagt ihm die göttliche Antwort? Ich habe mir 7000 Mann übrig gelassen, die vor Baal das Knie nicht gebeugt haben. So ist nun auch in der jetzigen Zeit ein Rest nach Auswahl der Gnade entstanden. Wenn aber durch Gnade, so nicht mehr aus Werken, sonst ist die Gnade nicht mehr Gnade. Was nun? Was Israel sucht, das hat es nicht erlangt, aber die Auswahl hat es erlangt. Die übrigen jedoch sind verstockt worden. Wie geschrieben steht, Gott hat ihnen einen Geist der Schlafsucht gegeben, Augen, um nicht zu sehen und Ohren, um nicht zu hören, bis auf den heutigen Tag. Und David sagt, es werde ihr Tisch ihnen zur Schlinge und zur Falle und zum Anstoß und zur Vergeltung. Verfinstert seien ihre Augen, um nicht zu sehen und ihren Rücken beuge alle Zeit. Wir wollen uns anhand des Fallbeispiels Israel und anhand dieses Textes von heute Morgen drei Punkte anschauen, die uns einerseits Ermutigung sein dürfen für uns und auf der anderen Seite aber auch ein Stück weit Warnung sein sollten. Und der erste Punkt, den wir uns heute Morgen anschauen wollen, heißt, Gott hat nicht gänzlich verstoßen. Geht um die ersten 4 Verse. Um die Frage in Römer 11, Vers 1 so richtig zu verstehen, müssen wir nochmal zurückschauen. In Römer 10, Vers 21 hatten wir vor 2 Wochen, da hieß es, zu Israel aber sagt er, Gott, den ganzen Tag habe ich meine Hände ausgestreckt zu einem ungehorsamen und widersprechenden Volk. Und vor 2 Wochen haben wir schon gesehen, das ist ein Zitat aus Jesaja 65, Vers 2. Und wir haben uns das angeschaut und es wird so deutlich darin, dass Gott eine wahnsinnig große Liebe gegenüber Israel hat. Hier heißt es, den ganzen Tag streckte er seine Hand aus. Die ganze Zeit stand er da mit geöffneten Armen für sie, aber das Volk Israel reagierte immer und immer wieder im Ungehorsam und im Widerspruch. Und das sehen wir durch die Jahrhunderte der Geschichte Israels hinweg. Aber der absolute Höhepunkt bestand darin, dass sie Jesus, den Messias, den Sohn Gottes selbst verworfen haben. Das haben wir vor 2 Wochen auch schon gesehen, dass diese ausgebreiteten Arme Jesu Christi am Kreuz der Höhepunkt davon sind, wie weit Gott seine Arme für sie ausbreiten konnte. Aber sie haben ihn verkannt, sie haben ihn abgelehnt. Sie sind schuld daran gewesen, dass er dort hing, aber sie erkannten nicht, dass das sein musste, damit ihre Schuld vergeben werden konnte. Nun wurde im Nachgang, nach diesen Ereignissen vom Kreuz Jesu und wie er dort gestorben ist und auferstanden ist, wurde ihnen, also den Juden, das Evangelium verkündigt, aber sie verpassten diesen alles entscheidenden Punkt, auf den das ganze Alte Testament zugelaufen ist. Beziehungsweise sie interpretierten das völlig falsch. Und nun stellt sich in Anlehnung daran die Frage, war es das jetzt mit Gott und Israel? Ist das jetzt endgültig vorbei? Und wie ließe sich das vereinbaren mit den Verheißungen, die Gott doch so klar gegeben hatte für Israel? Und in diesem Sinne, das müssen wir verstehen, stellt Paulus diese Frage jetzt in Vers 1, Römer 11, Vers 1. Ich sage nun, hat Gott etwa sein Volk verstoßen? Also im Sinne von, hat Gott sein Volk von sich gestoßen? Hat er es beiseite geschoben, ein für alle Mal? Hat er es ein für alle Mal abgelehnt? Und Paulus sagt einmal mehr im Römerbrief, wie so oft, auf keinen Fall. Gott hat Israel nicht verstoßen, nicht endgültig verstoßen. Ja, Israel hat Gott verstoßen, das können wir sagen, kommen wir auch nachher nochmal drauf. Aber Gott hat sie nicht verstoßen. Und Paulus führt 3 Belege an dafür, dass Gott Israel nicht gänzlich verstoßen hat. Vom ersten lesen wir gleich in Vers 1 weiter. Denn er sagt, denn auch ich bin ein Israelit aus der Nachkommenschaft Abrahams vom Stamm Benjamin. Also mit anderen Worten, Paulus sagt, ich bin eigentlich der lebende Beweis dafür, dass Gott sein Volk nicht gänzlich verstoßen hat, weil ich als Israelit zum Glauben an Jesus Christus gekommen bin. Und dabei gibt es keinen Zweifel daran, dass ich ein waschechter Israelit bin. Das sagt er hier, ich bin aus der Nachkommenschaft Abrahams und vom Stamm Benjamin. Und Paulus betont das hier und auch zum Beispiel in Philipper 3, Vers 4, ich habe die Stelle mit angeschrieben, betont er deutlich seine Abstammung. Aber sowohl in Philipper 3 wie auch im Römerbrief, Kapitel 2 hatten wir das, in Kapitel 9 hatten wir das, macht er deutlich, die ethnische Abstammung, ein Israelit zu sein, ein Nachkomme Abrahams zu sein, in diesem Sinne, die bringt mir erstmal nichts. Vielmehr zählt der Glaube an Jesus Christus, der Juden wie Nichtjuden zu Kindern Gottes macht. Das hat er ganz groß und breit ausgeführt im Römerbrief bereits. Und Paulus war ein solcher Israelit, ja, der durch die Gnade Gottes zum Glauben an Jesus gekommen ist. Viele von uns kennen die Geschichte, wie Gott ganz gnädig eingegriffen hat in seinem Leben. Apostelgeschichte 9 kann man das nachlesen. Man könnte das überschreiben mit diesem Titel vom Verfolger zum Nachfolger. Und dann geht es weiter in der Apostelgeschichte. Das sieht man da, wie Paulus dann zum Glauben gekommen ist und wie er immer wieder, gerade auf seinen Missionsreisen dann, zuallererst zu den Juden gegangen ist, in die Synagogen, um ihnen das Evangelium zu verkündigen. Und manche von ihnen kamen auch zum Glauben. Und Paulus hat ein riesengroßes Herz für Israel. Das wird immer und immer wieder deutlich, auch in diesen Kapiteln Römer 9, 10 und 11. Wenn wir da jeweils an den Anfang von den Kapiteln schauen, dann sehen wir, was er für ein Herz für seine Landsleute hat. Wir erinnern uns daran zurück, Kapitel 9, Vers 3 zum Beispiel, dass er da geschrieben hat, dass er bereit wäre, von Christus verflucht zu sein für seine Brüder weg. Oder in Kapitel 10, Vers 1 haben wir gelesen, dass sein Flehen für Israel, für seine Landsleute zu Gott ist, dass sie gerettet werden. Und jetzt hier, Kapitel 11, Vers 1, sehen wir wiederum, was er für ein großes Herz für sie hat. Gott hat Israel nicht verstoßen. Und Paulus selbst ist ein erster lebender Beweis dafür, dass Gott sein Volk Israel nicht gänzlich verstoßen hat. Ein zweiter liegt im Wesen und im Beschluss Gottes. Da heißt es weiter, Vers 2, Gott hat sein Volk nicht verstoßen, das er vorher erkannt hat. Und hier ist nochmal die Betonung, wie schon in Vers 1, ja, Gott hat sein Volk nicht verstoßen. Nochmal ganz klar. Und dabei wird als Argument angeführt, dass Gott das Volk, das er vorher erkannt hat, nicht verstoßen wird. Nun müssen wir uns kurz Gedanken darüber machen, was dieses vorher erkannt bedeutet, um das Argument zu verstehen, was er hier bringt. Das Wort ist im Griechischen prognosko. Und das ist uns schon mal im Römerbrief begegnet, nämlich in Römer 8, Vers 29. Und da haben wir das gesehen als erstes Glied dieser sogenannten goldenen Kette. Man kann das nochmal nachvollziehen in dieser Predigt über Römer 8, Vers 28 bis 30. Da haben wir das Wort auch ein bisschen näher analysiert. Und ich greife es nochmal kurz auf. Ja? Das Wort kann je nach Kontext und je nach grammatischer Verwendungsweise so viel bedeuten wie vorher wissen oder auch vorauswissen oder aber auch vorher ersehen oder im Voraus ausersehen, im Sinne von vorherbestimmen. Nun liegt es hier in Vers 2 in Bezug auf Israel auf der Hand, dass es keinen oder wenig Sinn machen würde zu übersetzen, Gott hat sein Volk nicht verstoßen, von dem er vorher gewusst hat. Es ist ganz klar, dass Gott wusste, wie sich Israel ihm gegenüber verhalten wird. Und gerade das würde ihm doch eigentlich allen Grund geben, sie zu verstoßen. Also anders gesagt, dass er alles über Israel weiß, das gibt ihm gar keinen Grund, an ihnen festzuhalten. Also es macht keinen Sinn, in dem Sinne das hier so zu übersetzen. Dementsprechend ist das Wort vielmehr hier im Sinne von vorherbestimmen oder man könnte auch sagen erwählen zu verstehen. Also um es so auszudrücken, weil Gott Israel als sein Volk ganz unabhängig von ihrer Leistung und von ihrem Versagen erwählt hat, nach seinem Ratschluss, deshalb wird er sie jetzt nicht einfach verstoßen. Seine Treue ist begründet in seiner Auswahl und seinem Zuspruch. Und eine ganz markante Stelle, die das zum Ausdruck bringt im Alten Testament, wird in 5. Mose 7, Vers 6 bis 8 deutlich. Da sagt Gott Folgendes über Israel, denn du bist dem Herrn, deinem Gott, ein heiliges Volk. Dich hat der Herr, dein Gott, erwählt, dass du ihm zum Volk seines Eigentums wirst aus allen Völkern, die auf dem Erdboden sind. Nicht, weil ihr mehr wäret als alle Völker, hat der Herr sich euch zugeneigt und euch erwählt. Ihr seid ja das Geringste unter allen Völkern, sondern wegen der Liebe des Herrn zu euch. Und weil er den Eid hielt, den er euren Vätern geschworen hat, hat der Herr euch mit starker Hand herausgeführt und dich erlöst aus dem Sklavenhaus, aus der Hand des Pharao, des Königs von Ägypten. Gerade in Vers 7, hier wird es sehr deutlich, ja, dass es keinen Grund in Israel als solches gibt, warum sich Gott ihnen zugeneigt hat und warum er sie zu seinem Eigentum gemacht hat und sie erwählt hat. Sondern Vers 8 heißt es, wegen der Liebe des Herrn zu euch. Und weil er den Eid hielt, das Versprechen an die Väter Abraham, Isaak und Jakob. Das heißt, Israel wurde nicht zu Gottes Volk und stand nicht in Beziehung zu ihm, weil sie ihn gesucht hätten, sondern ganz im Gegenteil, Gott hat sich über Israel erbarmt. Und er hat sie aus Ägypten herausgeführt, hat sie dort aufgesucht und hat sie dann als sein Volk gegründet. Er erlöste sie, er schloss einen Bund mit ihnen, er machte sie zu seinem Eigentum und er wollte sie als Volk gebrauchen, um auch anderen Völkern sein Wesen, seine Person sichtbar zu machen. Nun war Gott über den weiteren Verlauf der Geschichte Israels niemals überrascht. Und er hätte wirklich allen Grund gehabt zu sagen, ich schieße euch einfach in den Wind, das war's jetzt. Aber weil er sich in seinem Ratschluss entschieden hat und ihnen sein Wort gegeben hat, kann und wird er sie nicht einfach verstoßen. Das würde seinem Wesen widersprechen. Und Teil von Gottes Wesen ist, dass er, was er anfängt, auch zu Ende führt. Keines seiner Worte wird einfach im luftleeren Raum irgendwo verpuffen, sondern es wird alles, was er zugesagt hat, in Erfüllung gehen. Lesen wir dazu eine, finde ich, sehr starke Stelle aus Jesaja 46, Vers 9 bis 11. Da sagt Gott, gedenkt des Früheren von der Urzeit her, dass ich Gott bin. Es gibt keinen sonst, keinen Gott gleich mir, der ich von Anfang an den Ausgang verkündige und von alters her, was noch nicht geschehen ist. Der ich spreche, mein Ratschluss soll zustande kommen und alles, was mir gefällt, führe ich aus. Der ich den Raubvogel rufe von Osten her, aus fernem Land, den Mann meines Ratschlusses. Ja, ich habe es geredet. Ja, ich werde es auch kommen lassen. Ich habe es gebildet. Ja, ich führe es auch aus. Das ist, finde ich, so wunderbar an unserem Gott. Es ist kein Gott, der einen Rückzieher machen muss, weil er auf einmal unvorhergesehene Umstände sieht und dann ist irgendwie alles durcheinander und er hat das vorher nicht berücksichtigt. Nein, überhaupt nicht. Das Wunderbare ist, keines seiner Versprechungen, die werden irgendwo im Sande verlaufen. Und er hat auch kein Versprechen gegeben, was er nicht halten kann, sondern er besitzt alle Macht und alle Entschlossenheit, das, was er gesagt hat, auch umzusetzen. Deshalb kann er hier in Vers 10 so deutlich sagen, ne? Mein Ratschluss soll zustande kommen und alles, was mir gefällt, führe ich aus. Punkt. Und Vers 11, ja, ich habe es geredet, ja, ich werde es auch kommen lassen. Punkt. Das kann keiner sagen, der nicht die Macht dazu hätte, das zu tun. Unser Gott hat sie aber. Und das ist nicht nur für Israel echte Hoffnung, sondern auch für dich und für mich, wenn du dein Vertrauen voll und ganz auf Jesus Christus gesetzt hast. Weil in Christus hat Gott dir als Christ wunderbare Verheißungen gegeben und sicher zugesagt und er wird sie zu 100% erfüllen. Und eine so eine wunderbare Verheißung für dich als Kind Gottes ist, dass Gott dich nicht wieder verstoßen wird, nachdem er dich in Christus vollständig angenommen hat. Und das ist so wunderbar, ne? Stattdessen darfst du dich als Kind Gottes daran erfreuen, dass diese goldene Kette aus Römer 8, Vers 29 und 30 in deinem Leben nicht reißen wird, sondern dass Gott Wort hält. Schauen wir uns jetzt noch mal kurz an, Römer 8, Vers 29 und 30. Denn die er vorher erkannt hat, die hat er auch vorherbestimmt, dem Bilde seines Sohnes gleichförmig zu sein, damit er der Erstgeborene ist unter vielen Brüdern. Die er aber vorherbestimmt hat, diese hat er auch berufen. Und die er berufen hat, diese hat er auch gerechtfertigt. Die er aber gerechtfertigt hat, diese hat er auch verherrlicht. Und dabei ist in dieser Kette, Gott sei Dank, klar, dass Gott der aktiv Handelnde ist und dass diese Kette nicht reißt, weil er dahinter steht. Nicht ich, sondern er selbst. Ja? Er gibt dieser Kette Stabilität. Und Israel dient für uns wie eine Art Fallbeispiel oder man könnte auch sagen, ein Präzedenzfall, dass Gott das, was er vorher erkannt hat, nicht fallen lassen wird, sondern wirklich ans Ziel bringen wird. Nehmen wir das mal andersrum an, ne? Dass Gott Israel in Gänze verstoßen hätte, ja, dann könnten wir ja daraus schließen zu sagen, okay, woher wissen wir denn dann, dass das, was er uns zugesagt hat, dass das tatsächlich in Erfüllung gehen wird. Aber Vers 2, so deutlich, Gott hat sein Volk nicht verstoßen, das er vorher erkannt hat. Und genau diese Treue Gottes, die er am Beispiel Israels erweist, die darf auch dich und mich als Kinder Gottes ermutigen und stärken. Was dieser Vers 2 hier nicht sagt, ist, dass jeder Israelit den Messias erkennt und gerettet wird. Vielmehr setzt Gott seine Linie fort, indem er in seiner Gnade einige übrig lässt. Und das ist bei weitem nicht das erste Mal in der Geschichte Israels, sondern es ist ein Muster, was sich immer und immer wiederholt. Immer wieder sehen wir von einem Überrest. Und Paulus führt dazu einen Beleg an, eine Begebenheit aus dem Alten Testament, die deutlich macht, Gott hat sein Volk nicht gänzlich verstoßen. Und er kommt auf das Beispiel von Elia zu sprechen. Lesen wir weiter in Vers 2 bis 4. Und ihr wisst ja nicht, was die Schrift bei Elia sagt, wie er vor Gott gegen Israel auftritt. Herr, sie haben deine Propheten getötet, deine Altäre niedergerissen und ich allein bin übrig geblieben und sie trachten nach meinem Leben. Aber was sagt ihm die göttliche Antwort? Ich habe mir 7000 Mann übrig bleiben lassen, die vor Baal das Knie nicht gebeugt haben. Ein Beispiel, was aus 1. Könige 19 kommt, dann kann man das nachlesen. Die Situation ist dort, dass Elia vor Isebel, der Frau des Königs Ahabs, auf der Flucht ist, weil sie ihm das Leben nehmen will. Und er ist deprimiert darüber, dass sein eigenes Volk den Bund mit Gott verlassen hat. Und dann bemängelt er in 1. Könige 19, Vers 10, genau das, was Paulus hier in Römer 11, Vers 3 aufgreift. Nämlich, dass er sagt, Herr, sie haben deine Propheten getötet, deine Altäre niedergerissen und ich allein bin übrig geblieben, und sie trachten nach meinem Leben. Mit anderen Worten, es scheint alles so hoffnungslos, so aussichtslos. Ist es jetzt aus und vorbei mit Israel? Das war's doch, ja? Das macht doch alles so den Anschein. Aber nur ein paar Verse später, 1. Könige 19, Vers 18, öffnet Gott selbst Elia die Augen für sein Wirken. Für das Wirken, was Elia bisher verborgen gewesen ist, aber was die Zukunft in einem ganz anderen Licht auf einmal erscheinen lässt. Und genau das, 1. Könige 19, Vers 18, zitiert Paulus in Vers 4 mit den Worten, aber was sagt ihm die göttliche Antwort? Ich habe mir 7000 Mann übrig bleiben lassen, die vor Baal das Knie nicht gebeugt haben. Das heißt, Paulus nimmt diese allgemein bekannte Begebenheit aus dem Alten Testament, aus der Geschichte Israels, um deutlich zu machen, dass der offensichtliche Anschein im ersten Moment trügen kann, während Gott bereits an anderer Stelle am Wirken ist und sein Werk fortsetzt. Und genau das hat Gott zum Beispiel zu Zeiten von Elias schon erwiesen. Aber er wird das auch weiterhin tun. Nicht nur dort. Gott hat im Laufe der Geschichte immer und immer wieder in seiner Gnade einen Überrest bewahrt, obwohl dieses Volk gegen ihn rebelliert hat. Und die Schlussfolgerung daraus ist, warum sollte er jetzt auf einmal anders handeln und sein Volk Israel ein für alle Mal fallen lassen? Allerdings wird dabei deutlich, dass diese Bewahrung eines Überrestes nicht nach Verdienst funktioniert, sondern einzig und allein aufgrund der Gnade Gottes geschieht. Verse 5 und 6 sprechen davon. Das führt uns zu unserem zweiten Punkt, der heißt, Gott lässt Gnade walten. Geht um Vers 5 und 6. In Vers 5 wird jetzt die Verbindung gezogen. Von dieser Begebenheit Elias von damals hin zur Situation der Juden nach dem Kommen des Messias. Da heißt es, so ist nun auch in der jetzigen Zeit ein Rest nach Auswahl der Gnade entstanden. Also genau wie Gott damals ein paar Leute übrig gelassen hat, die vor Baal die Knie nicht gebeugt haben, so hat Gott auch jetzt einen Rest übrig gelassen, die die Knie vor Jesus Christus als ihrem Herrn und Retter gebeugt haben. Und dabei war in Vers 4 vorher schon durch die Formulierung, dass Gott gesagt hat, ich habe mir 7000 Mann übrig gelassen, schon sehr deutlich, dass Gott der aktiv Handelnde in dem Ganzen gewesen ist. Und der gleiche Gedanke, dass Gott der aktiv Handelnde ist, findet sich auch in Vers 5 hier wieder. Da ist die Rede erstmal von der jetzigen Zeit. Gemeint ist natürlich die Zeit im ersten Jahrhundert nach Christus, in der Zeit, wo der Römerbrief geschrieben wurde, in den 50er Jahren nach Christus. Und dementsprechend war das Evangelium ungefähr seit 25 Jahren schon dabei, sich auszubreiten. Von Jerusalem aus in alle Regionen der Welt tatsächlich. Ja. Zunächst mal, das können wir in der Apostelgeschichte so gut nachvollziehen, in Jerusalem und in Judäa, dann ging es weiter nach Samaria und dann durchzog es den Mittelmeerraum immer weiter und es ist zum Beispiel ja zu diesem Zeitpunkt schon in Rom gelandet. Das heißt aber, es wurde zunächst mal unter den Juden verkündigt, aber ein Großteil Israels lehnte es ab. Ja. Und trotzdem gab es an verschiedenen Orten immer wieder Juden, die auch zum Glauben gekommen sind und die, so heißt es so schön in der Apostelgeschichte, immer wieder, die der Herr hinzugetan hat. Das ist so ein schöner Begriff in der Apostelgeschichte. Zum Beispiel in Apostelgeschichte 2 sieht man das so gut. Da ist diese vollmächtige Pfingstpredigt von Petrus und dann heißt es in Apostelgeschichte 2, Vers 41, es wurden etwa 3000 Seelen hinzugetan. Und darunter waren Juden, die vorher offensichtlich den Messias abgelehnt haben und die dafür verantwortlich gemacht werden konnten, dass er am Kreuz gelandet ist. Aber einigen von ihnen öffnete Gott die Augen und er ließ sein Evangelium durch ihr Herz dringen, sodass sie geglaubt haben, dass sie gerettet wurden und dass sie sich sogar offensichtlich haben taufen lassen. Apostelgeschichte 2, 37 bis 41 kann man das nachvollziehen. Aber dabei war es nicht ihr Verdienst, dass sie gerettet wurden, sondern es war Gottes Gnade. Und genau diesen Gedanken betont Paulus hier in Vers 5 mit den Worten, so ist nun auch in der jetzigen Zeit ein Rest nach Auswahl der Gnade entstanden. Und nun haben wir hier einen Begriff, Auswahl der Gnade, der für manch einen irgendwo ein Anstoß ist, ja, wo er sich dran stößt und wo sich gleich der Gedanke meldet, ja, aber das ist doch unfair, dass Gott nur einen Rest auserwählt und begnadigt. Müsste er nicht in gleichem Maße eigentlich alle begnadigen? Nein, müsste er nicht. Wir hatten diesen Gedanken immer wieder schon im Römerbrief gesehen. Ne? Sündige Menschen, aus welcher Nation auch immer sie kommen, sündige Menschen haben keinen Anspruch und kein Recht auf Gottes Gnade. Und das gilt für alle Menschen, aber es gilt auch für Israel und auch für einzelne Menschen jüdischer Abstammung, die gegen Gott gesündigt haben. Und wenn man nun diese Kategorie eröffnen möchte, was Gott tun müsste, dann wäre ganz klar, dass Gott keinem Sünder Gnade schenken dürfte und dass er über jeden Sünder Gericht verhängen muss. Da ist die Bibel sehr eindeutig, egal ob Jude oder Nicht-Jude, wir alle haben Gottes Zorn und Gottes Strafe verdient, aber Gott ist nicht nur ein Gott der Gerechtigkeit, der Sünde gerecht richtet, das ist er definitiv, sondern er ist auch ein Gott, der gerne Gnade gibt und in Jesus Christus für jeden, der an ihn glaubt, Gnade walten lässt. Die Frage an jeden Einzelnen, auch heute noch, ist, ob er diese Gnade für sich in Anspruch nimmt, ob er von seinem Leben ohne Gott umkehrt, seine Sünde vor Gott ehrlich bekennt und daran glaubt, dass Jesus für seine Schuld am Kreuz gestorben ist, ob er die Gnade annimmt oder ob er die Gnade ablehnt. Und wenn du heute hier sitzt oder zuhörst und diese Gnade noch nicht für dich persönlich in Anspruch genommen hast, dann ist heute ein guter Zeitpunkt zu sagen, ich ergreife diese Gnade. Ja, dann ist es heute gut, ehrlich im Gebet vor Gott zu werden und seine Rettung anzunehmen und ihm dein Leben als Herrn anzuvertrauen. Und wenn du sagst, ich habe da Fragen zu, ich weiß nicht so richtig, wie das gehen soll, frag jemanden, den du erkennst oder wir kommen nachher gerne ins Gespräch. Israel hat als Kollektiv diese ausgebreiteten Arme in Jesus Christus zurückgewiesen und hat diese ausgestreckte Hand Gottes wie weggeschlagen, könnte man sagen. Ja, das haben wir eben schon in Römer 10, Vers 21 so in Anlehnung daran gesehen. Das heißt, sie haben ihre Chance selbst verschuldet, vertan. Und trotzdem hat Gott sich entschieden, einen kleinen Rest dennoch zu retten. Dieser Gedanke des kleinen Restes ist uns schon begegnet im Römerbrief. Römer 9, Vers 27 hatten wir das schon. Da war Jesaja 10, Vers 22 zitiert. Da hieß es, Jesaja aber ruft über Israel, wäre die Zahl der Söhne Israel wie der Sand des Meeres, nur der Rest wird gerettet werden. Und zwei Verse später, Römer 9, Vers 29, dieses Zitat aus Jesaja 1, Vers 9. Und wie Jesaja vorher gesagt hat, wenn nicht der Herr Zebaoth uns Nachkommenschaft übrig gelassen hätte, so wären wir wie Sodom geworden und Gomorra gleich geworden. Und schon durch diese beiden Zitate hat Gott sehr deutlich gemacht, ja, dass er einen Rest allein aus Gnade übrig gelassen hat. Ja, es ist ja am Ende, ne? Der Herr hat Nachkommenschaft übrig gelassen. Sonst wäre Israel wie Sodom und Gomorra platt gemacht worden. Dabei hatte seine Auswahl der Gnade, von der jetzt hier die Rede ist, nichts damit zu tun, dass Gott sich jetzt die besten Juden rausgesucht hätte. Ja, also die, die nicht ganz so viel Sünde auf dem Kerbholz hatten, die, die vielleicht am meisten Potenzial gehabt haben, die die Gnade ein bisschen mehr verdient haben als andere oder so, ne? Die Elite-Juden. So, nicht solche hat er sich rausgesucht, sondern seine Auswahl der Gnade ist voll und ganz unabhängig von ihrer Leistung. Und genau dieser Gedanke, der wird in Vers 6 explizit nochmal als Ergänzung hinterhergeschoben von Paulus, damit wirklich keine Missverständnisse aufkommen, was Gnade eigentlich ist. Vers 6, ich lese noch Vers 5 nochmal mit. So ist nun auch in der jetzigen Zeit ein Rest nach Auswahl der Gnade entstanden. Und jetzt Vers 6. Wenn aber durch Gnade, so nicht mehr aus Werken, sonst ist die Gnade nicht mehr Gnade. Deutlicher kann man es eigentlich nicht ausdrücken. Ja? Gottes Gnade ist immer zu 100% unverdient. Und sie ist niemals durch menschliche Werke zu rechtfertigen. Weder durch gute Werke, die ein Mensch in der Vergangenheit getan hat, auch nicht die ein Mensch vielleicht in der Gegenwart Gott gegenüber verspricht und auch nicht die, die in der Zukunft tun wird. Denn wenn Gott Gnade walten lässt, dann ist das immer völlig unabhängig von uns Menschen. Und eines der besten Beispiele, was wir dazu wahrscheinlich kennen, ist Paulus selbst. Er hat es ja eben schon als Beispiel angeführt, ne? Paulus, 1. Timotheus 1, Vers 13, da beschreibt er sich selbst aus seinen früheren Zeiten als ein Lästerer und Verfolger und Gewalttäter. Und in Apostelgeschichte 8, Vers 3 können wir nachlesen, wie er die Christen durch ihre Häuser gescheucht hat und dafür gesorgt hat, dass sie ins Gefängnis gekommen sind. So, und hätten wir diesen Christenverfolger kennengelernt und wären an Gottes Stelle gewesen, dann hätten wir definitiv diesem Mann keine Gnade geschenkt. Wir hätten keine Gnade für den übrig gehabt. Ja? In unseren Augen hat doch der das am allerwenigsten verdient. So, dann lieber irgendein Juden, der noch einigermaßen gescheites Leben geführt hat, aber doch nicht ein Paulus. Aber genau das Beispiel von Paulus zeigt doch, dass ein Rest nach Auswahl der Gnade entstanden ist. Und der gehört zu diesem Rest nach Auswahl der Gnade. Und es illustriert, die Auswahl der Gnade, die funktioniert nicht nach Werken, sondern nur gemäß Gottes freier Gnade. Und so kann Paulus dann schreiben, Galater 1, Vers 15 und 16, über sich. Als es aber dem, der mich von meiner Mutterleibe an ausgewählt und durch seine Gnade berufen hat, gefiel, seinen Sohn in mir zu offenbaren, damit ich unter den Nationen verkündigte. Und auch hier wird es ja deutlich, ne? Es gefiel Gott selbst, dass Paulus seinen Sohn offenbaren wollte und ihn durch seine Gnade berufen hat. Dem Paulus, der so offensichtlich gegen Jesus rebelliert hat, den verabscheut hat, dem schenkt Gott schlussendlich seine Gnade und beruft ihn als auserwähltes Werkzeug, um sein Evangelium zu allen Nationen zu bringen. Und neben Paulus gab es eine Reihe weiterer Juden, das haben wir eben schon gehabt, denen Gott das Herz geöffnet hat und die zum Glauben gekommen sind. Apostelgeschichte 16 zum Beispiel, Lydia ist so eine, wo es heißt, deren Herz öffnete der Herr. Dementsprechend können wir festhalten, also jeder Jude, der zum Glauben an Jesus gekommen ist, der gehört zu dieser Auswahl der Gnade, die hier in Vers 5 beschrieben ist. Dafür viele bekannte und ich denke auch geschätzte Kommentator Will MacDonald hat dazu Folgendes geschrieben, zu dieser Stelle. Zum Glück beruhte Gottes Erwählung auf Gnade und nicht auf Werken, weil sonst niemand hätte erwählt werden können. Und als ich diesen Satz gelesen habe, habe ich gedacht, ja, das trifft es. Ja, das trifft es so gut. Und das macht es auch ein Stück weit persönlich für uns. Ne? Und mir geht es an dieser Stelle nicht darum, jetzt ein großes Diskussionsfass über Erwählung aufzumachen. Aber halten wir das doch fest. Fakt ist doch, wenn du heute Christ bist, weil du Jesus Christus durch Gottes Gnade persönlich angenommen hast, dann bezeichnet die Bibel dich vielfach als Auserwählten. Und es macht sehr deutlich, dass es nur einen Beweggrund gibt, warum ich heute sagen kann, und auch du, ich bin ein Kind Gottes. Und dieser Beweggrund ist Gottes Gnade. Nun geht es hier in diesem Abschnitt speziell um die Auswahl der Gnade eines Restes unter den Juden. Aber wir sehen gerade im Römerbrief ja eindrücklich immer wieder, dass Gott nicht nur Juden, sondern auch uns Nicht-Juden das Evangelium geschickt hat. Und dass er auch uns, die wir hoffnungslose Fälle waren, oder vielleicht auch sind noch, weiß ich nicht, dass er uns völlig unverdient seine Gnade geschenkt hat. Das macht der ganze Römerbrief deutlich. Ich bin auch keinen Deut besser vor Gott als Israel. Aber auch in meinem Leben hat er Gnade walten lassen. Warum hat er das getan? Keine Ahnung. Auf jeden Fall weiß ich eins, nicht aus meinen Werken. Das sagt er sehr, sehr deutlich. Und das bedeutet, ich bleibe demütig in Anbetung dort stehen, zu sagen, ich bete ihn an für seine Gnade in meinem Leben. Und das bedeutet vielleicht auch, dass ich ihn nicht beschuldige, dass er doch gefälligst anderen Leuten genau die gleiche Gnade erweisen muss, wie er das mir getan hat. Ja, sondern ich bleibe da stehen, zu sehen, er hat mir Gnade erwiesen, warum auch immer. Ich durfte das erfahren. Und ich darf auch Gnade weitergeben an andere. Und einmal mehr steht die Frage natürlich im Raum an dieser Stelle, ist die menschliche Verantwortung damit aufgehoben? Die Antwort lautet nein. Und das führt uns zu unserem letzten Punkt heute Morgen, der heißt, drittens, Gott verhärtet Hartherzigkeit. Vers 7 bis Vers 10. Und ich weiß, das ist eine scharfe Formulierung, aber gerade am Fallbeispiel Israels sieht man das so gut, dass es so weit kommen kann, dass Gott auch verhärten kann. Da heißt es weiter ab Vers 7, was nun? Was Israel sucht, das hat es nicht erlangt, aber die Auswahl hat es erlangt, die übrigen jedoch sind verstockt worden. Also die Frage am Anfang hier, Vers 7, was nun? Im Sinne von, was bedeutet das denn jetzt? Welchen Schluss ziehen wir daraus? So ist das zu verstehen. Ja, und Paulus antwortet darauf, indem er sagt, was Israel sucht, das hat es nicht erlangt. Und dabei stellt sich für uns die Frage, was haben sie denn gesucht? Das haben wir in Römer 9, Vers 30 und 31 schon gesehen. Sie haben Gerechtigkeit vor Gott gesucht, aber sie haben das auf dem falschen Wege versucht, nämlich auf dem Weg durch ihre eigene Leistung an Jesus Christus vorbei. Und Israel, so haben wir das dann in Römer 10 ab Vers 4 gesehen, die waren auf diesem Holzweg des Gesetzes, anstatt den Heilsweg der Gnade zu erkennen. Und dort sind sie geblieben, der Holzweg des Gesetzes, versucht darüber Gerechtigkeit vor Gott zu erlangen. Und das war zum Scheitern vorprogrammiert, anstatt diesen Heilsweg der Gnade in Jesus Christus anzunehmen. Und so sind sie nicht zur Gerechtigkeit gelangt, die sie eigentlich gesucht haben. Lesen wir exemplarisch dafür nochmal wie so eine Art Zusammenfassung, Römer 10, Vers 3, diese Aussage, denn da sie Gottes Gerechtigkeit nicht erkannten und ihre eigene aufzurichten trachteten, haben sie sich der Gerechtigkeit Gottes nicht unterworfen. Und am Ende des Tages gab es damals und gibt es bis heute nur zwei Möglichkeiten, wie ein Mensch vor Gott Gerechtigkeit erlangt. Nee, es gibt nur eine Möglichkeit, Entschuldigung. Ja, eine einzige Möglichkeit. Es gibt zwei Varianten, wie Menschen es versuchen. Aber eine einzige Möglichkeit, nämlich indem ich meine eigene Gerechtigkeit begrabe, und indem ich meine Sünde ehrlich vor Gott eingestehe und glaube, dass Jesus Christus an meiner Stelle gestorben ist als der gerechte und heilige Sohn Gottes und dass seine Gerechtigkeit mir jetzt angerechnet wird. Das ist der einzige Weg, wie ein Mensch vor Gott gerecht wird. Und das wollte ein Großteil Israels nicht annehmen, bis auf wenige, die durch Gottes Gnade zum echten Glauben an Jesus gekommen sind. Und über die heißt es dann hier, aber die Auswahl hat es erlangt in Vers 7. Das heißt, sie haben die wahre Gerechtigkeit Gottes erkannt und sie haben sich der Gerechtigkeit Gottes unterworfen. Was ist mit den anderen Israeliten passiert, die Jesus abgelehnt haben? Vers 7 heißt es weiter, die übrigen jedoch sind verstockt worden. Und habe den nächsten Begriff in diesem Text, verstockt, ja, der möglicherweise uns Mühe macht. Und es erinnert uns und vor allem Israel aber zunächst mal an das Beispiel vom Pharao. Das hatten wir ja in Römer 9, Vers 17 und 18 gesehen. Pharao, der offensichtlich bösartig gewesen ist, der sich Gottes Reden gegenüber immer und immer wieder verhärtet hat, bis es dazu kam, dass Gott sein Herz verhärtet hat. Und nun geschieht das, was dem Pharao geschehen ist, auf eine gewisse Art und Weise Israel selbst. Israel konnte darauf schauen und hat gesagt, ja, Pharao, ja, also wie kann man nur? So, und auf einmal sind sie in der Position, dass sie auch verstockt werden sollten. Allerdings müssen wir eine Differenzierung vornehmen, steht hier im Griechischen nicht das gleiche Wort, wie das in Römer 9, Vers 18 der Fall war, sondern hier ist ein Wort, das neben verstocken und verhärten auch mit verschließen oder versteinern wiedergegeben werden kann. Bezogen auf Israel wird das zum Beispiel in 2. Korinther 3, Vers 14 noch verwendet. Und da heißt es über Israel, ich lese mal 2. Korinther 3, Vers 14 bis 16 für den Zusammenhang mit, aber ihr Sinn, also über Israel, ihr Sinn ist verstockt worden, denn bis auf den heutigen Tag bleibt dieselbe Decke auf der Verlesung des Alten Testaments und wird nicht aufgedeckt, weil sie nur in Christus beseitigt wird. Aber bis heute, so oft Mose gelesen wird, liegt eine Decke auf ihrem Herzen. Dann aber, wenn es sich zum Herrn wendet, wird die Decke weggenommen. Und hier haben wir in Vers 16, sehen wir schon deutlich, dass diese Verstockung für Israel nicht etwas Endgültiges sein muss. Weil hier heißt es, dass es nur so lange anhält, bis es sich zum Herrn wendet. Und ganz ähnlich ist der Gedanke auch in Römer 11, Vers 25. Da kommt dieses Wort für verstockt ebenfalls in seiner Wortwurzel vor. Da heißt es dann, Paulus schreibt, denn ich will nicht, Brüder, dass euch dieses Geheimnis unbekannt ist, damit ihr nicht euch selbst für klug haltet. Verstockung ist Israel zum Teil widerfahren, bis die Vollzahl der Nationen hineingekommen sein wird. Den Abschnitt werden wir uns in 2 Wochen genauer anschauen noch, weil das ist ja der unmittelbare Kontext auch von Römer 11. Aber wir können an dieser Stelle schon festhalten, ja, dass diese Verstockung nicht endgültig sein muss, weil hier ein bis steht. Bis die Vollzahl der Nationen hineingekommen sein wird. Beim Pharao war diese Verstockung wie ein Point of No Return. Aber für Israel gibt es noch Hoffnung für die Zukunft. Und tatsächlich sind ja im Laufe der Geschichte auch immer wieder Leute aus Israel zum Glauben gekommen. Es passiert bis in unsere heutigen Tage hinein, dass Menschen aus Israel zum Glauben kommen. Und wir sollten unbedingt dafür beten, dass das passiert. Aber was hier in Römer 11 beschrieben ist, das steht noch aus. Dass es zu dieser Verstockung aber kommen wird, hat zumindest für Gott keine Überraschung, wie so vieles. Und er hat es im Alten Testament bereits vorausgesagt. Ja, und das sehen wir immer wieder in Römer 9 bis 11, diese vielen Zitate, die Paulus da so aus dem Alten Testament rausholt. Und ab Vers 8 bis 10, da führt er aus dem Alten Testament Zitate dafür an. Steigen wir in Vers 8 da einmal ein. Da heißt es, wie geschrieben steht, Gott hat ihnen einen Geist der Betäubung oder Schlafsucht, je nach Übersetzung gegeben, Augen, um nicht zu sehen und Ohren, um nicht zu hören, bis auf den heutigen Tag. Diese Belegstelle hier aus dem Alten Testament kommt gleich aus 2 Stellen, das ist eine Zusammenstellung also. Die erste Hälfte, Jesaja 29, Vers 10, die zweite Hälfte, 5. Mose 29, Vers 3. Dazu erinnert das Ganze auch noch ein bisschen an Jesaja 6, Vers 10. Und Paulus nutzt das ja, und hier wird deutlich, dass Gott schon vorher gesagt hat, dass es in der Geschichte Israels so weit kommen wird, dass Gott ihnen irgendwann zwar Augen und Ohren noch erhalten wird, aber ihnen geistlich die Augen und Ohren verschließen wird. Und dazu ist hier die Rede von dem Geist der Betäubung. Oder man könnte auch übersetzen, der Schlafsucht, der Verblendung, des Tiefschlafs. Und auch dieser Ausdruck macht eigentlich schon deutlich, Gott hat Israel bildlich gesprochen nicht die Augen und Ohren ausgerissen, sodass es endgültig vorbei ist, sondern er hat sie vielmehr in einen geistlichen Tiefschlaf versetzt. Aber aus diesem Tiefschlaf kann er sie auch wieder erwachen lassen eines Tages. Das zweite Zitat, was Paulus anführt, kommt aus Psalm 69, Vers 23 und 24. Und Paulus greift das auf in Vers 9 und 10. Und David sagt, es werde ihr Tisch ihnen zur Schlinge und zur Falle und zum Anstoß und zur Vergeltung. Verfinstert seien ihre Augen, um nicht zu sehen, und ihren Rücken beuge alle Zeit. Und wenn man sich Psalm 69 näher anschaut, dann sieht man, dass David, König David, dort mit Gott über seine Feinde spricht. Und dass er ihm sagt, also, dass Gott Gericht über seine Feinde üben soll. Aber interessanterweise finden sich im Psalm 69 auch einige Aussagen, die im Neuen Testament in direkten Zusammenhang mit Jesus zu bringen sind. Ja, mit Jesus, dem Nachfahren Davids. Zum Beispiel Psalm 69, Vers 22, also der Vers unmittelbar, bevor diese Verse dann kommen, die zitiert werden, da heißt es, und sie gaben mir zur Speise Gift und in meinem Durst tränkten sie mich mit Essig. Das kommt uns vielleicht bekannt vor als Bibelkundige, das erfüllt sich, als sie Jesus am Kreuz diesen Schwamm mit Essig hingehalten haben. Matthäus 27, Vers 48 zum Beispiel kann man das nachvollziehen. Spannend ist aber, dass diese Aussage hier im Psalm 69, Vers 22, wie die Juden mit Jesus umgegangen sind, unmittelbar dann bevorsteht, vor diesen Versen, die Paulus zitiert, in Römer 11, Vers 9 und 10. Das heißt, indirekt ist hier Psalm 69, Vers 23 und 24, also die Verse danach, ja, ist schon ein Gerichtswort über Israel angedeutet, weil sie sich als Feinde Jesu gegenüber herauskristallisiert haben. Es ist nicht so ganz deutlich, was mit diesem Tisch hier in Vers 9 gemeint ist, der ihnen, wie das heißt, zur Schlinge, zur Falle, zum Anstoß und zur Vergeltung werden soll. Aber im Wesentlichen können wir sagen, es gibt eigentlich 2 Dinge, die, an denen sie zu Fall gekommen sind. Das eine ist dieses Festhalten am Holzweg des Gesetzes, mit allem, was damit verbunden war, ja, mit ihrem Tempeldienst und so weiter. Und auf der anderen Seite die Ablehnung von Jesus Christus. Daran sind sie gefallen, daran sind sie gescheitert. Und beides lag offen vor ihren Augen auf dem Tisch. Sie verwarfen Jesus und das Ende vom Lied war, dass ihre Augen verfinstert geblieben sind und sie in Knechtschaft geblieben sind, in ihren Rückenbeuge alle Zeit. Nun wollen wir uns abschließend die Frage aber stellen, wie kam es dazu? Gott verstockt ja nicht einfach ohne weiteres, ohne dass sie ausreichend Chance und Verantwortung gehabt hätten. Nein, im Gegenteil, bevor Gott sie verstockt, verhärteten sie sich gegenüber Gott. Und ich habe mal zwei Belegstellen dazu, die die Verantwortung von Israel noch mal so deutlich auch herausstellen. Die eine ist von Jesus selbst, der in Matthäus 23, Vers 37 gesagt hat, Jerusalem, Jerusalem, die da tötet die Propheten und steinigt, die zu ihr gesandt sind. Wie oft habe ich deine Kinder versammeln wollen, wie eine Henne ihre Küken versammelt unter ihre Flügel. Und ihr habt nicht gewollt. Ja, es ist ganz klar ihr Verschulden, was hier zum Ausdruck gebracht ist. Oder auch Apostelgeschichte 13, Vers 26. Dort sprechen Paulus und Barnabas auf der ersten Missionsreise zu Juden. Und dann heißt es da, Paulus aber und Barnabas sprachen freimütig zu euch Juden. Musste notwendig das Wort Gottes zuerst geredet werden, weil ihr es aber von euch stoßt und euch des ewigen Lebens selbst nicht für würdig haltet. Siehe, so wenden wir uns zu den Nationen. Sie stoßen es von sich und sie sind selbst schuld und selbst verantwortlich dafür zu machen. Spätestens hier wird deutlich, Gott schafft nicht Herzenshärtigkeit, sondern Gott verhärtet ihre Herzenshärtigkeit, nachdem er Israel den ganzen Tag seine Hände ausgestreckt hat. Römer 10, Vers 21. Nun ist Israel ein besonderes Fallbeispiel tatsächlich und wir müssen vorsichtig sein mit der Übertragung auf uns. Aber trotzdem kann es passieren, dass Menschen, die permanent das Reden Gottes ignorieren und ihr Herz gegenüber ihm verhärten, immer weiter abstumpfen. Und das wird nicht ohne Konsequenz bleiben, wenn man das tut. Und falls du merkst, dieses tatsächlich erschreckende Fallbeispiel Israels, das ist eins, wo ich merke, da bin ich irgendwie angesprochen. Ne? Ich mache Gott gegenüber dicht. Ich verhärte mich Gott gegenüber. Sei es vielleicht ganz grundsätzlich, weil ich ihn ganz ablehne, ja, noch gar nicht zum Glauben gekommen bin. Oder aber vielleicht in einem speziellen Lebensbereich. Wenn du merkst, du bist da irgendwie angesprochen durch das, dann kehre um. Noch ist Gnade da, noch ist Hoffnung da, noch gibt es Raum zur Buße, noch ist Hilfe in Jesus Christus. Und ich hoffe, dass keiner von uns sagen muss, ich bin und bleibe ein hoffnungsloser Fall. Weil das ist nicht das, was Gott gewollt hat. Bei ihm gibt es echte Gnade, bei ihm gibt es echte Veränderung und durch Jesus Christus gibt es echte Perspektive für jeden, der sich an ihn wendet. Unser Thema war heute Morgen ein hoffnungsloser Fall. Drei Punkte haben wir dazu gesehen anhand von diesem Fallbeispiel Israel. Nämlich erstens, Gott hat nicht gänzlich verstoßen. Zweitens, Gott lässt Gnade walten. Und drittens, Gott verhärtet Hartherzigkeit. Ich will heute Morgen gerne schließen mit einer Stelle, die uns zwei Wege aufzeigt. Zwei Wege, die darüber sprechen, ob du ein hoffnungsloser Fall bist und bleibst oder kein hoffnungsloser Fall bist und bleibst oder bleiben wirst. Und diese Stelle, die spricht von zwei Wegen und es geht darum, welchen Weg schlage ich ein. Und dementsprechend kann uns diese Stelle einerseits zur großen Ermutigung werden oder aber sie sollte uns als Gottes Warnung dienen, wenn ich merke, ich befinde mich auf einem falschen Weg. Ich schließe mit Sprüche 28, Vers 14. Da heißt es, glücklich der Mensch, der beständig in der Gottesfurcht bleibt. Wer aber sein Herz verhärtet, wird ins Unglück fallen. Wir lassen diese Stelle einen Moment stehen und wollen anschließend dann gemeinsam, wenn es möglich ist, aufstehen und Gott in drei Liedern anbeten, aber einen ganz kurzen Moment der persönlichen Reflexion haben.